Also stand da so eine chinesischen Zeichen drin. Und in dem Moment habe ich schon gedacht, oh Nachtigall, ihr hört ihr Trapsen. Parallel dazu würde ich ab Januar auch ins Altersvorsorgedepot einzahlen, die entsprechenden, also vielleicht, wenn es geht, mindestens die 150 Euro, die die Maximalförderung bringen.
Geheimtipp, immer vorsichtig sein. Einfach danach habe ich mir geschworen, was auch immer ich mache es selbst und ich verstehe, was das ist, was ich da tue.
Schwungmasse, der Finanzheldinnen-Podcast.
Hier teilen wir persönliche Geldmomente, besprechen Alltagsthemen aus finanzieller Perspektive, beantworten Fragen aus der Community und versorgen dich mit neuen Wissensimpulsen und Karrieretipps.
Dieser Podcast wird unterstützt von Comdirect. Scam beim Online-Shopping? Svetlana erzählt mir in unserem Let's Talk About von ihrer Negativerfahrung und wir sprechen darüber, warum man manchmal selbst Fehler macht, obwohl man es ja eigentlich besser weiß. Im Deep Dive habe ich TV-Moderatorin und Podcasterin Marlene Lufen zu Gast. Es geht um ihre persönliche Anlagestrategie, erfolgreiche und nicht so erfolgreiche Investments und wie sie Frauen Ü40 für die Börse begeistert. Zum Schluss gibt's natürlich noch die Community Corner mit Expertin Svetlana und der heutigen Frage, ob man lieber eine betriebliche Altersvorsorge oder das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot wählt. Viel Spaß mit der Folge. Let's talk about.
Liebe Alicia, ich habe heute ein Thema mitgebracht, worüber ich mich sehr geärgert habe. Es ist auch ein bisschen beschämend, ja.
Was ist los?
Dachte ich trotzdem, wir sollten mal drüber reden. Und zwar über so ein Fehl. Oh, ich habe online was gekauft und habe meine Prinzipien nicht eingehalten. Und zwar, also es ist jetzt kein reiner Fake-Shop, aber ich habe halt in irgendeinem China-Laden was gekauft, wo ich mich jetzt wahnsinnig ärgere und jetzt gibt's diesen Heckmeck mit Rotore und Co. Und das passiert mir eigentlich nicht. Aber ja, es ist passiert. Und jetzt dachte ich, lass uns mal drüber sprechen.
Ging dir wie das auch schon so? Können.
Was ist passiert? Learnings daraus. Und wie bin ich jetzt gnädig zu mir?
Ja, okay, nein. Fehler können passieren, man kann daraus lernen und es wird alles auch wieder ein gutes Ende nehmen. Aber mir ist das auch schon passiert. Das ist aber schon ein paar Jahre her, also da kann ich ja direkt mal sagen, ich bin da vielleicht auch ein bisschen stolz auf mich, aber es ist schon ein bisschen her. Ich erinnere mich an eine Situation, dass ich eine Winterjacke haben wollte, eine ganz bestimmte. Und hab die meinen Eltern gepitcht und hab gesagt, die muss es sein. Also ich war wirklich noch ein bisschen jünger. Und wir waren auf der Suche in allen möglichen Läden in Deutschland und auch den diversen Online-Shops und überall war sie ausverkauft. Und ich habe sie dann irgendwo gefunden und dachte, ach, Glücksgriff, ich bestell die. Und es kam eine Jacke, nicht die Originalware und eben auch von weit, weit weg. Und dann hatten wir diese Jacke, die mir nicht gefallen hat. Und wir konnten sie auch nicht mal zurückschicken. Und das war irgendwie alles dann auch Mist. Und dann, ja, was macht man dann damit, ne? Also man ist dann ja auch, also ich war total enttäuscht und traurig und konnte dann mit dieser Jacke irgendwie auch nicht so viel anfangen. Aber Geld hat sie natürlich trotzdem gekostet. Mhm. Und dann sitzt man da in diesem Schlamassel und muss sich überlegen, was mache ich jetzt damit? Und wie, also natürlich konnte man sie zurückschicken, das haben wir auch gemacht, aber es war mit sehr viel mehr Aufwand verbunden, als hätte man, ja, sie in...
Und im Zweifel, wahrscheinlich musst du es auch noch bezahlen, ne, die Rücksendung.
Genau, absolut, dann, na klar, ja.
Ja. Ja, also mir ist das schon, also ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal passiert, also kann ich mich gar nicht dran erinnern, weil an sich kennen wir das ja, wirklich auf die URL achten, ne, das Thema mal ins Impressum schauen, ja, wo kommt es irgendwie her, Erfahrungsberichte sich angucken.
Ja, so Shop-Bewertungen.
Total. Und wenn ich wirklich irgendwo neu bestelle, eigentlich habe ich so meine, ich sag jetzt mal, sicheren Shops, da bin ich eigentlich gar nicht so mega abweichend, mache ich das auch immer. Aber weißt du, diesmal, es war so nach meinem Geburtstag direkt, ich saß bei Mama, wir saßen da auf dem Sofa, haben gequatscht. ich habe Happy Money bekommen, Geburtstagsgeld, und habe gesagt, wie immer, ein Teil geht weg und für einen Teil investiere ich sozusagen in was Schönes. Und es gab nämlich in dem Moment eine Lampe, die habe ich schon lange in einem anderen Shop im Warenkorb gehabt und habe gedacht, ich warte, bis die günstig ist. Und da kam die Erinnerung gerade. Und wie es dann so ist, zu sagen, ah Mensch, Mama, guck mal, hast du Bock? Das würde ich mir davon kaufen. Sie fand das mega. Und dann weiß ich nicht, was mich geritten hat. Hätte ich ja schon die reduzierte aus dem Shop kaufen können. Dachte ich, nee, wenn der Shop jetzt reduziert hat, vielleicht haben andere das auch. Und dann google ich, ich meine, wir reden jetzt über ein Ersparnis von 30 Euro. Ne? Natürlich ist das Geld. Und an sich ist das etwas, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Und dann bin ich auf so einen Shop gekommen und der sah halt auch sehr, sehr zuverlässig aus. Und hab das nicht geprüft, hab die dann gekauft und sehe erst 3 Tage später, als ich meine PayPal-Transaktionen gemacht habe, zum Glück habe ich es per PayPal mit Käuferschutz gekauft, dachte ich, was ist das denn für eine Adresse? Was habe ich denn da gekauft? Weißt du, es stand da so ein chinesisches Zeichen drin und in dem Moment habe ich gedacht, oh Nachtigall, ich höre dir trapsen. Scheiße. Und dann kam das Ding ja auch an. Ja, die sieht schon so ein bisschen so aus, aber auch nur ein bisschen, aber die Verarbeitung ist halt ödelig und es ist halt nicht. Und jetzt geht dieser Kladderadatsch los, weißt du, sich bei uns im Support-Team melden, dann wollen sie halt irgendwie was nachverhandeln. Und ich möchte nicht nachverhandeln, ich möchte, dass die zurücknehmen.
Ich wollte eine andere Lampe.
So. Und dann dachte ich, ach, das ist etwas, wo ich dachte, guck mal, auch, ja, wenn man so ein bisschen sein Schema unterbricht, ne? So.
Ja. Ich dachte. Und dann ist man in dem Moment so besessen, in Anführungszeichen, von diesem Produkt und denkt, man kann ja noch einen besseren Schnapper irgendwo anders machen. Oder wie ich, die sich überhaupt gefreut hat, dass sie das Produkt noch woanders gefunden hat, anstatt zu hinterfragen, naja, wenn es überall nicht mehr gibt, warum gibt es das dann da? Also, oder wie bei dir, sie ist schon reduziert, aber vielleicht kriege ich sie noch günstiger. Ja. Also man will dann immer noch so einen Schritt weiter gehen und ja, da.
Ja. Also das hat mich auch wirklich, da ärgere ich mich auch über mich selbst. Ich meine, okay, ich sag immer, na, so, das ist jetzt meine kleine Strafe jetzt, dass ich jetzt durch diesen Prozess muss. Und es zeigt einmal wieder hoch, wie schnell es auch einfach geht, ne? Und dass es auch einfach so passieren kann, obwohl man weiß, wie es geht.
Ja, obwohl man weiß, worauf man achten muss und die Zeichen auch erkennen könnte und ja. In dem Moment, du wahrscheinlich nicht den Kopf oder die Zeit dafür hattest, das Impressum zu prüfen und so weiter. Ja.
Genau, weil ich bin von einem Shop auf den anderen, dachte, ah, geil, Deal, super. Und danach waren wir auch beschäftigt, weil ich halte mich ja bei sowas an sich eigentlich immer nicht lange auf. Und da bin ich dann dadurch, ja, dass ich es nicht alleine gemacht habe, nicht in Ruhe geprüft habe, habe ich es nicht gemacht. Und dann denke ich, Mensch, okay. Also, heißt
Augen uns, auf beim Online-Shopping?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ja, die wichtigsten Zeichen erkennen und sich dann auch selbst wieder dran erinnern und drauf achten. Wir haben ja da sogar mal eine Podcast-Folge zugemacht.
Total. Ich, wie gesagt, guck mal, ich sage, an sich gibt es bei mir ja auch gar nicht. Weißt du, da treten keine neuen Shops in mein Leben. Ja. Also deswegen, ich weiß gar nicht, was da mit mir los war. Vielleicht weiß ich nicht, ob wir ein Glas Wein getrunken haben. Ich habe keine Ahnung. Das passt so überhaupt
nicht. Du hast dich so über das
mir.
Happy Money gefreut.
Ja, genau. Ich habe gedacht, geil, guck mal hier, guck, ne? So, nochmal gespart, das ist doch ein super Deal. Und dann einfach nicht das eingehalten, was man, ja, was ich sonst immer so mache. Also, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass ich das Ding jetzt wenigstens noch irgendwie loskriege. Also es steht noch hier. Und deswegen muss es auch so schnell wie möglich weg. Ich möchte das nicht mehr sehen. Ja, das muss jetzt hier raus. Und das soll irgendwie gehen. Aber wie gesagt, es gab schon 3 Support-Mails. Es zieht sich scheinbar noch ein bisschen. Die sind da sehr hartnäckig, bis sie dann sagen, ja, kann man so zurücknehmen.
So. Okay, also ich drücke die Daumen, dass es Dankeschön. A, den Weg zurückfindet und B, das Geld auch wieder auf dein Konto zurückfindet.
Ja, das auf jeden Fall. Doch, da habe ich jetzt ein bisschen gelesen, das scheint ganz okay zu sein. Das ist jetzt einfach ein Nervprozess. So, das dauert halt einfach so seine Zeit und.
Also kein kompletter Scam.
Überhaupt nicht. Nee, das nicht. Aber trotzdem guter Reminder. Und was mich auch ärgert, ich hätte ja gleich meine PayPal-Transaktion prüfen können, dann hätte ich ja noch stornieren können, als ich das gesehen habe. Dachte ich, Mist, bekommst innerhalb von 24 Stunden konntest du stornieren. Ja. Habe ich es getan? Nee, weil man abgelenkt war. Also von da an alle Mädels da draußen, ne? Was sagen wir? Immer mit einem klaren Kopf shoppen, sichere Shops, URL prüfen, nochmal Impressum prüfen, ganz wichtig. Vielleicht auch gerne die Supportmöglichkeiten, Returnmöglichkeiten und ja, damit ihr sicher unterwegs seid und euch nicht so ärgern müsst. Es kostet unnötig Energie.
Deep Dive.
Unser heutiger Deep Dive ist ein Finanzheldinnengespräch. Marlene Lufen gehört zu den beliebtesten TV-Moderatorinnen Deutschlands und ist fester Bestandteil des Sat.1 Frühstücksfernsehens. Sie gibt einen Einblick in ihre persönliche Geldreise, erzählt von ihrem Money-Mindset und von schmerzhaften Verlusten an der Börse 2008, wie sie einige Jahre später ihr Depot dann nochmal neu zusammengestellt hat und macht Mut, dass sich der Weg an die Börse auch in den 40ern lohnen kann. Herzlich willkommen, liebe Marlene. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ich freue mich auch.
Erzähl mal, du hast ja wahrscheinlich einen vollen Alltag. TV, du hast einen eigenen Podcast, Familie, Freunde. Wann denkst du über Geld nach? Ist es morgens beim Zähneputzen, abends beim ins Bett gehen oder schreckhaft mitten in der Nacht?
Also schreckhaft glücklicherweise nicht, weil ich irgendwann mal für mich entschieden habe, dass ich grundsätzlich über Geld nachdenken möchte und dass mich das auch sehr, dass mir das ein gutes Sicherheitsgefühl gibt, dass ich das schön finde, gute Entscheidungen für mich zu treffen, auch damit klarkomme, wenn meine Entscheidung nicht optimal war. Aber grundsätzlich denke ich gerne über Geld nach und ich bin sehr froh, dass ich irgendwann für mich in meinem Leben entschieden habe, ich möchte das selber verstehen und selber machen. Das war ein ganz wichtiger Punkt, weswegen ich heute sagen kann, ich habe mir wirklich was Gutes aufgebaut. Ja, und ich gebe das wahnsinnig gerne weiter. Ich gebe das weiter in meinem Freundeskreis. Ich habe ganz vielen Freundinnen vor allem, also gerade meinen Mädels, das vermittelt und Zutrauen vermittelt, jetzt zuzuschlagen, zu jetzt sich damit zu beschäftigen und so, weil ich das selber als so ein geiles Ding finde, dass ich wirklich, dass ich einfach mein Geld vermehrt hat. Und ja, deswegen habe ich mich über eure Anfrage gefreut.
Werbung. Du hast viel erreicht, stehst mit beiden Beinen im Leben und weißt, was du willst. Aber bei deinen Finanzen fühlst du dich noch unsicher? In unserem neuen Workbook Werde zur Heldin deines Geldes laden wir dich ein, Klarheit über deine finanzielle Situation zu bekommen und die nächsten Schritte Richtung Unabhängigkeit und finanzielle Stärke zu gehen. Mit einfachen Tools, verständlichen Erklärungen und ohne unnötigen Fachjargon. Egal wo du stehst, es ist der perfekte Zeitpunkt, deine Finanzen aktiv zu gestalten. Werde zur Heldin deines Geldes, erhältlich überall, wo es Bücher gibt. Werbung Ende. Ja, sehr cool. Das klingt auch nach einem sehr positiven Mindset, würde ich jetzt mal sagen. Gerade wenn du Gesprächsinitiatorin bist, was das Thema angeht, deine Motivation auch weitergeben möchtest. War das schon immer so oder gab es auch Phasen, wo Geld vielleicht eher von Mental Load und Sorgen geprägt war?
Also ich kenne das Gefühl, dass das Thema Geld einem Sorgen macht, glücklicherweise nicht so sehr als grundsätzliches Problem. Also ich komme aus einer Familie, die total gut bürgerlich war. Meine Eltern haben nie irgendwie riesengroße Investitionen getätigt, kannten sich auch mit Aktien nicht aus. Das war auch damals tatsächlich noch überhaupt nicht weit verbreitet. Aber wir hatten auch keine Geldsorgen. Mein Vater hatte immer einen Job. Und ich kenne nicht diese Sorgen von Kindern, dass bei den Eltern alles ganz spitz auf Knopf ist. Ich glaube, dass das wirklich einen schon prägt. Natürlich kann genau das dazu führen, dass du dich dann selber damit beschäftigst, was ganz toll ist. Oder du hast halt zumindest erstmal keine große Angst davor. Das war bei mir so. Und dann muss ich sagen, ich würde sagen, dass ich schon in der Schulzeit und nach der Schulzeit bei meinen Jobs geguckt habe, dass ich für meine Arbeit immer ein Stückchen besser bezahlt werde als vorher. Natürlich macht man im Laufe seines Berufslebens, gerade in den ersten Jahren und Jahrzehnten vielleicht auch, Sachen, die jetzt nicht gut bezahlt sind, aber die einfach einen nach vorne bringen, die einem viel Erfahrung geben, würde ich immer, immer empfehlen. Ne? Also ja. Achte nicht gleich beim ersten Job darauf, ob das Portfolio, was dir angeboten wird in deinem Job, auch deinen Wünschen entspricht, sondern guck erstmal, wo kann ich ganz viel lernen? Wo interessiert mich? Wie machen Menschen das? Wie läuft so ein Arbeitsleben? ein erfolgreiches Berufsleben ist ja nicht nur davon geprägt, dass man Skills hat, also Fähigkeiten, dass man abgeschlossene Ausbildung, Studium, wie auch immer hat, sondern lebt ganz, ganz doll auch davon, dass man weiß, wie man sich verhält. Wie verhält man sich in einem Arbeitsumfeld? Wie gehe ich mit Kollegen um? Wie loyal bin ich der Firma? Wo muss ich selber aber dann auch ruhig mal sagen, okay, hier ist aber was, was mir dann irgendwie wichtig ist. Was quatsche ich in der Kaffeeküche und wie halte ich mich sozusagen an Absprachen im Dienstplan? Alles das sind so Dinge, die für ein Gelingen eines Berufslebens total wichtig sind. Das habe ich meinen Kindern immer versucht zu vermitteln. Ich finde, dass sie das gut machen auch. Und ich würde sagen, das habe ich eigentlich auch gemacht. Ich habe nicht immer nur super Erfahrungen gesammelt, aber gerade aus den negativen Erfahrungen habe ich gedacht, okay, so wirst du es mal nicht machen. Ich habe zum Beispiel als Au-pair-Mädchen gearbeitet in Madrid und die Familie war, also ich habe viele ganz tolle Erfahrungen im Ausland gesammelt, aber diese Erfahrung war nicht so toll, weil die mich im Grunde wirklich wie so ein Dienstmarkt behandelt haben, haben sich über einen Monat meinen Namen nicht gemerkt und so. Und ich habe damals schon gedacht, oh, solltest du jemals in die Situation kommen, dass Menschen für dich arbeiten, wirst du das anders machen. Aber genau, und deswegen ist es so, dass ich ganz viele unterschiedliche Jobs gemacht habe, aber dann schon auch ein Gespür dafür entwickelt habe, wie schön es ist, wenn man gut bezahlt wird. Und das waren so die ersten der Themen, wo ich mich mit Geld beschäftigt habe.
Und wenn das dann auch im Laufe der Jahre gesteigert wird und der eigene Erfahrungsschatz auch entlohnt wird, den genau. man sich aufgebaut hat.
Genau. Ja, so ist es, absolut. Das war am Anfang war das natürlich, fängst an mit Stundenlohn, du fängst irgendwo an mit Mindestlohn und das ist auch völlig in Ordnung. Ich finde es auch richtig, ne? Also klar, toll, wenn man gleich einen Job angeboten bekommt, wo man ganz viel verdient, aber grundsätzlich ist es so, man kommt ja selbst mit einem abgeschlossenen Studium erstmal auch mit nicht so viel Erfahrung an. Und deswegen, was auch immer dir angeboten wird, das kannst du gut selber entscheiden, was mache ich, wie viel bringt mir jetzt dieser Job und lässt mich vorankommen. Aber irgendwann ist eben der Punkt, wo man ganz besonders natürlich als Frau dann auch sagen muss, ich würde jetzt hier gerne an der und der Stelle mehr Gehalt bekommen und das sind die Gründe dafür. Und sich das anzueignen, wie man so ein Gespräch führt. Ich meine, ich habe da nie irgendwie, damals schon mal gar nicht, irgendwelche Workshops besucht. Da gab es auch noch keine Podcasts, die einen da weitergebracht hätten, sondern ich habe mich da immer so ein bisschen auf meine Menschenkenntnis verlassen. Und wenn ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich wirklich mehr wert und auch in dem Kreise aus dem Kollegenkreis muss ich jetzt nachziehen, dann habe ich das ganz gut gemacht. Ich habe aber auch ein paar schlechte Entscheidungen getroffen in finanzieller Hinsicht und daraus auch gelernt.
Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Jetzt haben wir schon, gut, das Einkommen war quasi der erste Berührungspunkt, ja. wo man sich aktiv mit seinem Geld, seinen Finanzen auseinandersetzt. Und mich interessiert aber auch, wie du an die Börse gekommen bist. Also gab es da einen Moment, einen Aha-Effekt, wo du gesagt hast, ach, das ist auch was für mich und wie bist du da vorgegangen?
Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Das Erste, was ich so finanziell gemacht habe, war ein Bausparvertrag. Ja, den habe ich irgendwie, das war in den 90er Jahren so das Ding, was einem empfohlen wurde, habe ich relativ früh angefangen. Der läuft auch immer noch. Tatsächlich habe ich für alle Dinge, die ich mal so in Sachen Immobilieninvestitionen oder so, ne, das Haus, in dem ich wohne, ist mein eigenes Haus, da habe ich den gar nicht genutzt. Aber der läuft noch und vielleicht nutze ich den irgendwann auch mal. Aber genau, das war so die erste Entscheidung, die so im Hintergrund lief. Und dann gab es in der Zeit, wo ich dann schon verheiratet war und dann auch beim Frühstücksfernsehen angefangen hatte und natürlich mehr verdient habe als vorher und irgendwie Geld übrig war, gerade als meine Kinder noch nicht geboren waren, schon so Sachen, so Investitionen gemacht und auch Empfehlungen bekommen, die im Nachhinein bescheuert waren. Ich habe sie gar nicht so richtig verstanden und das ist nämlich genau das Problem. Ich habe da so eine Chipsbeteiligung gehabt, das war das Ding, was einem Leute wirklich aufgequatscht haben. Und am Ende habe ich ständig Post bekommen, ich musste immer irgendwas noch zahlen und es war alles richtig nervig. Es gab auch einen großen Finanzdienstleister, der auch, sagen wir mal, die Situation gab es dann, dass wir uns beraten haben und das war halt alles sehr pfiffig und hörte sich alles ganz toll an, am Ende bei rum kommt nicht so viel, wie sie einem in der schönen Präsentation zeigen. Komischerweise ist das immer nur, bevor du da eingestiegen bist. Und wenn du dann eingestiegen bist, läuft es nicht ganz so optimal, zumindest sehr, sehr häufig. Und es liegt eben daran, dass gerade bei solchen großen Finanzunternehmen ist natürlich unheimlich viel Gebühren, was abgezwackt wird. Und früher war das 0,0 transparent. Du hattest gar keine Chance zu erkennen, wie viel wird eigentlich abgezwackt von dem, was ich investiere. Und das war früher richtig viel. Ich glaube, es ist immer noch relativ viel, aber sie müssen heutzutage transparenter sein. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist ja eine spannende Sache mit den Aktien, habe mich da so ein bisschen rumprobiert. Und in der Finanzkrise 2008, Lehman Brothers, die Bank, die pleite gegangen ist in Amerika, da wurde ich richtig sozusagen schlecht beraten. Jetzt kann man auch sagen, ich hätte es natürlich damals auch schon einfach besser wissen können und auch wissen oder durchziehen können, weil gewusst habe ich das, dass es eine falsche Entscheidung ist, wenn die Börse ganz unten ist, dass ich dann irgendwas umschichte. Also umschichten ist ja auch so ein Begriff, der irgendwie ganz oft fällt, wenn es um Investitionen geht. Aber umschichten heißt eigentlich immer, du verkaufst wahrscheinlich zu einem wirklich schlechten Zeitpunkt und kaufst irgendwas anderes. Das heißt, du hast die Verluste realisiert. Und damals wusste ich das, dass es nicht richtig ist. Aber es kam von allen Seiten. Und ehrlich gesagt auch, weil ich eine Frau war und so von wegen, die kann die gute Entscheidung ja nicht für sich selber treffen, also müssen wir das mal für sie machen, war das wirklich so, dass ich dann Schaden genommen habe in finanzieller Hinsicht. Und danach habe ich mir geschworen, was auch immer ich mache es selbst und ich verstehe, was das ist, was ich da tue.
Und das war der Beginn deiner Depotreise, zumindest hört es sich jetzt so an, dass du bei Aktien geblieben bist, richtig? Oder wie hast du deine Finanzprodukte danach für dich ausgewählt?
Also ich habe danach vor allem Kinder und Teenager gehabt und wir hatten hier ein Haus gekauft und mussten relativ viel abzahlen. Das heißt, ich hatte gar nicht so viel Geld übrig, um zu investieren. Ich war dann auch erstmal so ein bisschen abgefrühstückt, was die Börse angeht. Damals, 2008, gab es zum Beispiel auch noch keine ETFs. Das heißt, das war mir alles ein bisschen dubios und ich hatte definitiv auch nichts übrig. Also da gab es wirklich auch Monate, wo ich am Ende des Monats nicht genau wusste. Also da war auf jeden Fall nicht mehr viel Plus und auf meinem Konto. Und das ist so ein bisschen mein Ziel immer gewesen. Ich will nicht in den Dispo geraten. Und deswegen habe ich wirklich manchmal in der Zeit, wo die Kinder klein waren, und ich meine, ich hatte ja einen schönen Job und mein Mann hatte auch einen guten Job. Aber trotzdem haben wir uns ein bisschen an die Grenze gebracht mit dem Kauf unseres Hauses, dass ich wirklich manchmal dachte, so, jetzt muss ich noch irgendwie Secondhand was verkaufen und dann haben wir Flohmarkt gemacht und so. Und dann habe ich wirklich da auch für mich sowas draus gezogen mit dem Geld, Cash, was ich in meinem Portemonnaie hatte, dass ich damit bis zum Ende des Monats auch hinkomme, damit wir eben nicht den Kredit pausieren müssen oder sowas. Aber ich kenne das auf jeden Fall, das Gefühl, dass man echt rechnen muss.
Gut budgetieren.
Gut budgetieren, genau. Und eingestiegen bin ich dann 2020 in der Corona-Zeit, als die Börse am Boden war.
Ich wollte gerade sagen, also die Krisen waren deine Momente, um Fehler zu machen, aber auch genauso Learnings draus zu ziehen. Warum war dann 2020 der nächste Punkt für dich, wo du gesagt hast, jetzt nutze ich die Zeit und steige ein?
Also ich hatte auf jeden Fall erstmal die Erfahrung aus 2008, also einmal sozusagen die negative Erfahrung, dass ich was falsch gemacht habe, mich habe falsch beraten lassen oder einfach auf mich nicht durchgesetzt habe, so würde ich mal sagen. Ich habe mich damals nicht durchgesetzt und dachte mir, das wirst du nicht nochmal machen. Und in den Jahren, auch schon vor 2020, habe ich mich einfach dafür interessiert. Da gab es dann schon ETFs, ich habe das so mitbekommen und habe immer so für mich gedacht, das ist auch meine Technik, die ich anwende. Wenn ich einsteige, dann soll es irgendwie ein guter Zeitpunkt sein. Es ist zwar so, dass viele einem sagen, gibt nicht einen guten Zeitpunkt, weiß ja nie, wie es weitergeht. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, die Wirtschaft, die Weltwirtschaft steigt immer an. Und ob du jetzt in einem kleinen Knick nach unten die ersten ETFs kaufst oder gerade am Peak, wenn alles ganz oben ist, macht natürlich einen Unterschied, wie viel Gewinne du erzielst und nicht. Und ich hatte ein bisschen was auf dem Girokonto, weil bei meinem Job ist es ja so, jeder Monat ist nicht gleich, ne? Also man verdient mal hier noch was dazu, da hat ein kleines Engagement. Auf jeden Fall hatte ich zu dem Zeitpunkt ein bisschen was auf meinem Girokonto. Und dann brach die Börse zusammen und ich wusste, jetzt ist der Zeitpunkt. Es ist zwar weltweit alles ganz schlimm, Aber ich für mich wollte gute Entscheidungen in finanzieller Hinsicht treffen. Und ich wusste, das ist mein Zeitpunkt. Und dann bin ich richtig, dann habe ich eine Woche lang mich zur Expertin gemacht. Ich habe mich damit beschäftigt, habe mich bei meiner Bank mein Depot eröffnet. Ich habe dafür gesorgt, dass ich selber handle und nicht noch ein Bankberater das für mich macht, weil du natürlich dann Gebühren sparst. Ich bin erstmal bei meiner Bank geblieben, obwohl man natürlich mit so einer App das noch günstiger machen konnte. Aber ich wollte erstmal zwar wenig Gebühren bezahlen, aber ich wollte es so einfach wie möglich für mich machen. Mhm. Und habe mich dann über einen Podcaster, der ganz viele gute Artikel geschrieben hat und dessen Philosophie so war, wie das, was ich verstanden habe. Also nicht so risikoreich, breit gestreut, selber aktiv werden und verstehen, was ich da mache. Den habe ich kontaktiert und habe gefragt, würdest du so per Zoom mir einfach wie so ein Tutorial machen, geben, was muss ich anklicken, wo finde ich auch diese ganzen ETFs? Das heißt, ich habe mich dann innerhalb von 2-3 Tagen schlau gemacht, Fachwissen angeeignet und habe dann wirklich zum Teil mit Schweißperlen auf der Stirn das, was ich hatte, investiert innerhalb dieser einen Woche. Und dadurch hatte ich einen sehr guten Start.
Das klingt nach einem Bootcamp, muss ich sagen. Also so innerhalb von einer Woche. Man hat ja dann wahrscheinlich auch so ein bisschen die Zeit im Nacken. Es wusste ja auch keiner, wie geht's jetzt hier weiter? Wie lange hält der Knick an oder die Krise? Ist es eine Krise? Und ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das auch ein bisschen Druck gemacht hat, oder? Mhm. Wie hast du da Ruhe bewahrt und bist trotzdem strategisch vorgegangen?
Also ich hatte auf jeden Fall auch Spaß daran. Ne? Ich wusste, jetzt ist mein Zeitpunkt, jetzt will ich den nutzen und ich muss es, wenn, schnell machen, weil das zeigt irgendwie auch die Zeit, dass diese Knicke, diese Einbrüche, die halten ja gar nicht lange an. Also davor haben ja alle immer ganz doll Angst, dass das Geld dann irgendwie flöten geht und wer weiß, was auf der Welt passiert. Aber Menschen müssen immer wohnen, essen, kommunizieren, reisen und was nicht alles. Das heißt, irgendeiner wird auch damit Geld verdienen. Das heißt, selbst wenn es einen Knick nach unten gibt, geht der dann wieder nach oben, weil die ganzen Unternehmen, die vielleicht ein insolvent gegangenes Unternehmen auffangen, die werden dann umso mehr Umsatz machen. Und das daran glaube ich ganz doll, dass es grundsätzlich super sinnvoll ist, wenn man investiert, ganz besonders in ETFs investiert. Können wir ja gleich noch drüber sprechen, was da der Vorteil ist. Aber ja, so ein kleiner Knick nach unten ist für mich der Impuls zu denken, ach, hast du irgendwas übrig, kannst du noch mal was reinstecken? Und das war eine gute Sache. Genau, und dann, ich war wirklich wie so ein Bootcamp. Mir hat es aber auch tierisch Freude bereitet. Nur, ich hatte auch wirklich, ich habe Respekt vor meinem eigenen Mut gehabt, ne, weil ich wirklich das, was ich locker machen konnte, habe ich alles investiert und hatte mich informiert, was will ich machen. Ich habe ein paar Einzelaktien gemacht, die damals natürlich gerade auch super interessant waren, also was weiß ich, Apple, Tesla, Weight Watchers, das war eine schlechte Entscheidung, weil das ist jetzt mittlerweile pleite, aber so Louis Vuitton, Mercandon, in der Zeit gab es so ein paar Marken, die wirklich auch gerade in aller Munde waren. Ich habe ein paar Handvoll Einzelaktien gemacht und ansonsten in die großen ETFs investiert. In den MSCI World, in S&P 500, also die 500 größten Unternehmen der USA, kann ich auch gleich noch was dazu sagen, weil man natürlich viele kritisch sind. In ein ETF von Europa habe ich investiert und Nasdaq, also die Tech-Marken und noch so ein paar andere auch ein bisschen asiatischen Markt. Genau, und dann habe ich erstmal gedacht, so, das war's, jetzt wartest du ab.
Okay, abwarten und aussitzen. In welche Märkte, Regionen oder Branchen man investieren möchte oder vielleicht auch bewusst nicht investiert, entscheidet ja jeder selbst. Das ist ganz individuell. Du investierst jetzt vor allem in Industrienationen mit Tech und USA-Fokus. Und wir sind ja über deinen Podcast auch auf dich aufmerksam geworden und wie du dich mit dem Thema beschäftigt hast und hast damals erzählt, du nennst die Börse ein Werkzeug der Partizipation. Also ein Mittel, um an der Weltwirtschaft teilzuhaben, am Wachstum von großen Unternehmen partizipieren zu können. Genau das wird ja auch kritisiert teilweise. Das ist der Kapitalismus. Warum würdest du trotzdem sagen, gerade für uns Frauen ist es so wichtig, Teil davon zu sein und auch die Börse als Mittel zu sehen und nicht ausgeschlossen zu sein?
Also zum einen ist es so, ich bin ein sehr sozial eingestellter Mensch und ich würde politisch immer Entscheidungen treffen, die dafür sorgen, dass wir ein mehr soziale Gerechtigkeit haben, dass Menschen gerechter verdienen, dass die Unterschiede nicht so groß sind und dass nicht die Menschen, die sowieso schon sehr viel Geld haben, ihr Geld einfach vermehren und von diesem Mehrwert gar nicht die Steuern zahlen, die jemand zahlen muss auf Arbeit. Ja, das ist alles so, da gibt's viele Dinge, die nicht gut sind. Aber wir haben diese Wirtschaft, diese Weltwirtschaft und es wäre sehr traurig, wenn wir Frauen, die grundsätzlich, wir sind die, die andere Menschen pflegen, wir ziehen Kinder groß und so, wir haben sowieso schon viel soziales Engagement. Aber wenn wir dann auch noch den Part den Männern überlassen, fände ich das sehr schade. Deswegen überrede ich oder motiviere ich ganz viele Frauen auch zu sagen, nimm trotzdem die Werte, wo die Unternehmen vielleicht drin stecken, die du erstmal gar nicht so cool findest, die du aber übrigens trotzdem nutzt. Wir alle nutzen Google, wir alle nutzen Meta für Instagram und Facebook und was nicht alles. Und das kann man ja alles schlecht finden. Grundsätzlich ist es aber leider Gottes so, dass solche Unternehmen und die Typen, die solche Unternehmen gründen, oftmals die großen Innovationen in die Wirtschaft bringen. Und selbst wenn ich dagegen vorgehen möchte, ich möchte erstmal am Gewinn partizipieren.
Ja, und das Überreden, das würde mich ja interessieren. Wie machst du das bei Freundinnen oder Bekannten, gerade wenn sie vielleicht 40, Mitte 40, 50 sind, dass du dann trotzdem sagst, nein, es ist jetzt noch nicht zu spät. Wie kann man da in das Gespräch gehen und überzeugen?
Ich kann dir ganz ehrlich sagen, das ist 6 Jahre her. Ich wurde 50 2020, also ich war 49 und ich bin eingestiegen und ich habe irre viel Gewinn gemacht dadurch. Also es ist nicht zu spät. Und meine Freunde sind auch alle in dem Alter. Und selbst wenn sie jetzt Ende 50 sind, würde ich immer noch sagen, ja, mach das doch, ehrlich gesagt, auch später noch. Weil es geht alles sehr, sehr schnell. Der einzige Punkt oder 2 Dinge, glaube ich, sind wirklich wichtig, die man abklopfen muss, bevor jemand selber einsteigt. Das ist einmal, brauchst du das Geld, was du investieren kannst, an einem Tag X? Für irgendwas, dann ist es schlecht. Wenn du weißt, du willst 2027 im 10. September eine Weltreise antreten und davor musst du dein Geld irgendwie rausholen aus deinen ETFs, dann kann es sein, dass du genau da einen Knick erwischst und das ist schlecht. Das heißt, es müsste Geld sein, was erstmal wie so ein bisschen ein Vermögen aufbaut. Ja, ich mag das Wort Vermögen, das klingt so schön. Es klingt was schön. Wer will es nicht? Wer wünscht sich nicht ein kleines Vermögen? Und das versuche ich auch meinen Freundinnen oder meinen Freunden, übrigens auch Männern, mitzugeben, weil wir können das alle. Und was ein kleines Vermögen ist, das darf jeder für sich entscheiden. Mit die ältesten Freundinnen, die ich aus Berlin in meiner Schulzeit noch habe, mit denen ich immer noch ein sehr, sehr enges Verhältnis habe, die haben ganz andere Jobs als ich und verdienen sicherlich auch weniger, aber die haben trotzdem 2020 mitgemacht und haben da eine große Freude dran gehabt und es hat sich viel Gutes getan und das finde ich schön. Ist doch
und
toll.
Wie du sagst, jetzt haben wir vielleicht nicht den Stand von 2020 und können alle den nächsten großen Kursaufschwung mitnehmen. Aber wir haben uns wahrscheinlich alle schon mal Charts angeschaut und auch da gesehen, egal zu welchem Zeitpunkt man einsteigt, gerade langfristige Anlagezeiträume kann man dadurch sehr, sehr gut auspuffern und dann am Ende trotzdem mit einer sehr guten durchschnittlichen Rendite rausgehen.
So ist es, ja.
Jetzt bei deiner Depotzusammenstellung hast du ein paar Einzelwerte erwähnt und zum Beispiel Weight Watchers gesagt, ah, das war jetzt nicht so die beste Entscheidung. Hast du darauf basiert jetzt auch für dich, ja, wie so Spielregeln zum Kaufen oder Verkaufen von Werten gesetzt?
Also ja, ich würde das vielleicht nicht nochmal so machen. Mir hat das damals Spaß gemacht, auch mich für so ein paar Unternehmen zu entscheiden. Spotify zum Beispiel hatte ich auch damals. Es hatte schon so ein bisschen den Grund, die Leute sind viel zu Hause, was machen die? Ne? Also erstmal brauchen wir Technologien, aber wir werden alle irgendwie dicker, unsere ganze Welt wird dicker. Deswegen war Weight Watchers auch gerade so ein Unternehmen, was super floriert hat. Ich bin ein Riesenfan von Oprah Winfrey. Die war die Markenbotschafterin, hat das selber gemacht. Lief super, bis Ozempic kam. Und dann ist sie ausgestiegen, hat es auch erklärt, warum, weil sie gesagt hat, ich schaffe einfach nicht, mein Gewicht wirklich in den Griff zu bekommen und ich werde jetzt umsteigen, und ist aus der Firma ausgestiegen. Und dann ist sie sozusagen nach unten gerauscht. Und das kann natürlich immer mal passieren. Es kann immer irgendein Inhaber einer großen Tech-Firma die absolut falsche Entscheidung treffen oder persönlich in irgendwelches schlimmes Fahrwasser geraten. Und dann wird auch so ein Unternehmen sozusagen pleite, geht pleite, obwohl man es vorher vielleicht nicht unbedingt ahnen konnte. Und deswegen ist eben die Spielregel tatsächlich, dass man lieber in ETFs investiert. Und auch da habe ich ein Learning. In der Zeit, damals in der Corona-Zeit, gab es ja wahnsinnig viele Empfehlungen. Ne? Ich würde zum Beispiel, hör nicht auf so Geheimtipps. Geheimtipps, immer vorsichtig sein. Einfach gar nicht groß durchlesen. Keine Einzelaktien würde ich jetzt empfehlen, sondern wirklich auf die großen Dinger gehen. Und zwar die großen Indexe, die in den letzten 20 Jahren gewachsen sind. Da wächst es an. Das Geld, was du hart erarbeitet hast, steckt das in einen ETF, wo richtig erfolgreiche Unternehmen drin sind. Und jetzt, um ein Beispiel zu nennen, wenn du jetzt, sagen wir mal, zum großen ETF machst, wo lauter Tech-Firmen drin sind, ja? Nehmen wir mal an, einer geht pleite, weil irgendwas passiert. Ja, den Umsatz macht ja dann eine andere Tech-Firma, die in dem gleichen Segment tätig ist. Das heißt, geht die eine pleite, geht das andere Unternehmen.
Genau. Das ist das Schöne an Indizes, dass man genau. Den Markt ja trotzdem abgebildet bekommt. Wenn es einem schlecht geht, fliegt derjenige raus, ein anderer kommt rein und genau. Der Markt wird weiterhin abgebildet.
So ist es. Genau. Ja.
Gut. Vielen Dank, dass du uns auf deine Reise mitgenommen hast und auch einen Einblick in deine persönliche Depotaufstellung, wie du deine Freundin überzeugt bekommst, auch am Kapitalmarkt teilzunehmen, zu partizipieren und dann ja auch das kleine Vermögen anzusammeln. Ich glaube, das ist gut rausgekommen, dass das das Ziel von uns allen sein sollte. Was ist dein Abschlusswort für unsere Community, was du den Frauen noch mit auf den Weg geben möchtest?
Also, ich glaube, also einmal würde ich noch gerne eine Technik loswerden, die ich empfehlen würde. Und zwar, fangt einfach an. Jetzt ist gerade die Börse, ich weiß nicht, wann du sendest, aber im Moment, wo wir aufzeichnen, sind gerade alle Werte ziemlich weit oben. Obwohl wir Krieg haben, obwohl die Dinge ganz schlimm sind zum Teil auf der Welt, trotzdem alle, die Börse ist weit oben. Das heißt, es wäre jetzt nicht der optimale Zeitpunkt, um jetzt eine größere Summe auf einen Schlag vielleicht zu investieren. Würde ich zumindest nicht empfehlen. Aber fang an, such dir 3, 4 ETFs und dann machst du sowas monatliches Ansparen und dann hast du schon alles, hast dich schon damit beschäftigt, du hast schon dein Depot, du hast deine ETFs und wenn dann ein Knick kommt nach unten, irgendwas rauscht nach unten und du siehst das ja, du kannst das ja sehr visualisiert, du kannst das ja sehen. Und dann hast du es ganz einfach, du musst nämlich nur auf Kaufen drücken, entscheidest dich, wie viel möchtest du kaufen und dann ist es ganz einfach, als zu warten und dann kommst du nämlich in die Situation, wo du dann in kürzester Zeit und dann hast du eigentlich den Zeitpunkt schon verpasst. Das ist mir wichtig und dann, es ist eine gute Sache, Entscheidungen treffen zu können. Ne? Wir sind so überwältigt von so vielen Ereignissen um uns herum, auch persönlich und man wird krank und man kümmert sich um die Kinder und um die Eltern, um so viele Dinge. Und deswegen ist es manchmal so erschöpfend, wenn du dann auch noch dieses Thema hast. Aber es ist wahnsinnig toll, wenn man grundsätzlich Entscheidungen treffen kann für sich selber. Gute Entscheidungen für sich selber. Und es kann sehr erleichternd sein. Und das würde ich gerne auf den Weg geben. Habt den Mut, traut euch das zu. Frauen investieren besser als Männer im Durchschnitt. Wenn sie investieren, sind wir erfolgreicher, weil wir nämlich nicht immer so risikobereit sind und ganz doll den Markt schlagen wollen und irgendwie glauben, dass wir schlauer sind als andere, sondern wir wollen es einfach nur gut machen und dann machen wir es auch gut.
Dankeschön. Danke für dein Empowerment und bis zum nächsten Mal auf jeden Fall.
Danke dir.
Community Corner.
Es gibt was Neues in unserer Postbox, eine Frage aus der Community und ich möchte von dir wissen, Svetlana, lieber betriebliche Altersvorsorge oder die neue Rentenvorsorge ab 2027 abwarten?
Ganz klare Antwort, wirklich beides. Beides machen, also auch beides planen. Ich finde, wichtig ist hier zu wissen, dass das neue Altersvorsorgedepot ersetzt nicht die betriebliche Altersvorsorge. weil diese ist ja auch ein Baustein zur Aufbesserung unserer gesetzlichen Rente. Also wir haben die drei Säulen, unsere gesetzliche Rente, die betriebliche Altersvorsorge und die private Altersvorsorge. Und die betriebliche Altersvorsorge hat nichts mit dem neuen Altersvorsorgedepot und auch mit diesen Plänen dafür zu tun. Wichtig ist hierbei aber immer bei der betrieblichen Altersvorsorge, dass sich der Arbeitgeber wirklich mit einem Betrag beteiligt. Ich sage immer, mindestens 50% der eigenen Einzahlung sollten das sein als Richtwert. Alles darüber ist super. Und da denke ich, diesen zusätzlichen Beitrag, den man ja vom Arbeitgeber bekommt, den sollte man nicht verschenken. Das ist genauso wie beim Altersvorsorgedepot. Das Altersvorsorgedepot zählt ja auf die dritte Säule, also unsere private Altersvorsorge ein, bekommt aber natürlich auch Fördermittel vom Staat. Und auch hier heißt es, und das ist ja ein schönes Modell, mit dem Depot, mit wirklich einem guten ETF, hier auch wirklich die Fördermittel für sich nutzen. Und so habe ich zweimal Förderung. Einmal vom Arbeitgeber und einmal vom Staat. Also hier würde ich da ja immer sagen, erkundige dich beim Arbeitgeber mal, wie viel er dazu zahlt und auch welche Verträge er abgeschlossen hat. Leider kann man in der Regel nicht wählen. Da hat eben der Arbeitgeber das Recht und bestimmt zum Beispiel, ja, mit welcher Versicherung er einen Vertrag geschlossen hat. Und dann aber auch einmal diesen Minimumbeitrag für sich dort einzahlen und auch einmal ausrechnen, das finde ich jetzt als Tipp ganz sinnvoll, wie viel kommt denn dann zur Rente dabei raus? Weil das, finde ich, ist so die Zahl, die hilft mir auch immer zu sagen, ah, alles klar, wenn ich das weiterhin einzahle bis zur Rente, bekomme ich jeden Monat 150 € aus meiner betrieblichen Altersvorsorge dazu. Die kann ich ja dann auch immer auf meinen Rentenbescheid raufrechnen. Und dann eben parallel dazu würde ich ab Januar auch ins Altersvorsorgedepot einzahlen, die entsprechenden, also vielleicht, wenn es geht, mindestens die 150 €, die die Maximalförderung bringen, kann man sich ja einmal rechnen, in Summe sind es 540 €, die reinkommen mit Kindern, sogar dann eben noch die Kinderpauschale dazu. Also hier beide Förderbeträge mitnehmen.
An alle Spotify-HörerInnen, verratet uns doch mal mit einer Abstimmung in der Umfrage, ob ihr vorhabt, das Altersvorsorgedepot zu nutzen oder ob ihr noch skeptisch seid und vielleicht erst noch weitere Informationen dazu benötigt. Und wie immer gilt, offene Fragen, Gedanken oder Feedback könnt ihr gerne mit uns per E-Mail oder Instagram-Nachricht teilen. Wir freuen uns über zahlreiche Bewertungen hier im Podcast und falls ihr uns noch nicht folgt, lasst ein Abo da, dann verpasst ihr zukünftig keine neuen Folgen mehr. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut!